Aus rechtlichen Gründen können wir Ihnen im Folgenden nur das Gespräch von Klassik à la carte zur Verfügung stellen, nicht die Musik.
NDR Kultur. Klassik à la carte.
Mit Philipp Schmid am Mikrofon und heute zu Gast der Sänger und Schauspieler Klaus Hoffmann. Herzlich willkommen.
Hallo.
Herzlich willkommen, sage ich, in der Sendung, weil wir sind ja in Berlin. Und ich glaube, es muss auch fast so sein bei Ihnen, oder?
Ja, muss sein. Aber immer wieder, ich bin noch auf Tour und bin nur tageweise hier und lebe geschäftig in der Stadt, also am Kudamm im alten Charlottenburg und dann aber mit meiner Frau Marlene auf dem Land. Jedes Mal habe ich doch immer wieder dieses Fremdeln. Ich will raus, und aber es ist wieder schön anzukommen. Also ich habe Berlin jetzt wieder entdeckt. Berlin ist dann immer wieder lieb für mich, ja.
Ich habe so das Bedürfnis, Sie zu fragen, wie geht's Berlin heute? Und ich glaube, Sie könnten eine erschöpfende Antwort geben.
Erschöpfende ist auch gut. Ich bin eben sehr erkältet, um das vorauszuschicken. Und die dicke Nase. Und wie geht's Berlin? Naja, also ich denke, die sind immer in Bewegung und auf politischer Ebene sowieso. Und alles hat sich hier gesammelt. Wobei wir Berliner, ich bin gebürtiger Charlottenburger, nicht so froh waren, dass die aus Bonn rausgingen, um hier zu sein. Aber diese Multikulti-Ecke, die man so immer wieder herauslehnt, die ist sicherlich da. Wie geht's Berlin? Ich bin jetzt älter geworden und glaube, dass ich empfinde, dass Berlin ganz gut dabei ist. Weil du immer noch diese Attribute der 68er so hast. Also ich war ja in den 68ern eher so der Rebell unter den Rebellen. Also ich stand in Marx-Kreisen immer auf und sagte, ihr habt keine Ahnung. Und dann habe ich Rimbaud zitiert oder habe die Franzosen rausgestellt, weil mir die marxistisch-leninistischen politischen Lieder alle zu blöd waren. Aber das war mehr so eine Haltung, ich weiß es besser. Mhm. Ich war sehr arrogant und sah auch so aus. Und die waren alle 10 Jahre älter, alte Säcke. Diese Farbigkeit von damals aber, die Möglichkeit, dass du mit wenig Geld und schlechten Klamotten hier überleben kannst, die beginnt jetzt wieder. Oh Gott, was für ein Werbespruch. Also Berlin geht's, glaube ich, ganz gut, schlecht, gut.
68 haben wir gerade schon angesprochen, davon handelt auch das erste Stück. So war das damals, singt Klaus Hoffmann auf der neuen CD. Glaube, Liebe, Hoffmann heißt sie. So war es damals. War es damals so oder war es nur in der Erinnerung von heute dann so?
Ja, ich treibe das ein bisschen auf die Spitze, weil also ich lebe von den Erinnerungen, nicht nur besoffen nostalgisch, sondern hole mir die Werte daher, weil ich ein an sich früher schon scheuer Typ war, tagsüber in die Lehre, schönes deutsches Wort, also ich ging in die Lehre als Außenhandelskaufmann und abends dann traute ich mich zur Gitarre, also schon mal eine Stimme zu kriegen. Das war nicht immer so. Daher auch die Franzosen. Die Franzosen ein bisschen zur Literatur, also ich sagte schon Rimbaud oder Verlaine oder Baudelaire waren mir näher. Heine gab es noch, aber dann war Ende bei mir. Hölderlin, also da war ich schon ziemlich kopfig unterwegs und holte mir an sich aus diesen Clubs alles. Der Punkt ist heute, wenn ich es auf die Bühne stelle, ist es ein bisschen verklebt, verkleistert und schön gemacht. Aber die da reingehen, die sind sehr großzügig und wissen, dass ich sehr mit viel Humor und Distanz da rangehe. Sonst erträgst du es ja auch nicht. Das kannst du ja nicht immer die Wahrheit sagen.
Wenn wir an diesen 17-Jährigen denken, 68, an diesen 17-Jährigen Klaus-Dieter Hoffmann. Hieß er da noch Klaus-Dieter Hoffmann? Ja, schon.
Ja, ja.
Wie würde der mit mir sprechen? Oder was wäre ich für eine Figur als jemand, der beim Radio arbeitet, der vor allem mit klassischer Musik zu tun hat? Der Mitte 40 ist, wie würde dieser 17-Jährige mit mir sprechen?
Naja, der wäre kantiger, der wäre verschlossener, viel kantiger. Sie müssten unglaublich daran arbeiten, dass der Typ sich öffnet. Nun sah ich früher klasse aus, also dann habe ich das alles darüber gemacht. Später in den ersten Rollen, diese langen Haare und so leptosomisch saß ich darum. Aber so, ich kam ja aus kleinbürgerlichen Verhältnissen, Vater früh gestorben mit 10. Und Mutter dann, Helmut mit Stiefbruder, Stiefvater, also wir zogen in eine sehr kleine Wohnung. Und aus dieser Enge heraus versuchte ich dann immer irgendwas aus meinem Leben zu machen. Ich war verhangen. Ich glaube, ich habe mein ganzes Leben lang, auch über die Klassik, in den WGs oder in unserer Bohemzeit in den 70ern, da wurde ich sehr viel mehr durch meinen Freund Horst an Klassik herangeführt. Das war an sich die Aufbruchsstimmung, die mir gut tat. Aber ich war einer, der Bildung brauchte, der sich für ungebildet hielt und der ein Flüchtling war. Ich bin sofort abgehauen mit einem russischen Maler nach Afghanistan. Wir wollten nach Goa. Jetzt springe ich richtig. Aber als ich zurückkam, begann an sich meine eigentliche Zeit durch die Schauspielschule, die Max-Reinhardt-Schule. Das war meine eigentliche Schulzeit.
Also etwas schon gewesen zu sein, heißt, es hätte auch nicht schiefgehen können.
Sie machen das sehr, sehr, sehr positiv. Was hätte schiefgehen können? Es hätte alles schiefgehen können. Und diese Dankbarkeit, die ich heute dabei entdecke, ich sehnte mich nach Freiheit. Und ein Typ sagte immer zu mir, wovon eigentlich? Ich habe das damals nicht verstanden. So wie ich auf der Schauspielschule, als ich da in diese riesen Prüfungsaudienzen kam, wo die Dozenten saßen und so, da war die erste Frage eines Dozenten, kennen Sie eine Alternative zu diesem Vorhaben? Und ich kannte das Wort Alternative nicht und sagte ihm arrogant, ja. Und dann bekam ich diese 4 Jahre und das war wunderbar. Ich hatte gar keine Wahl. Und das muss mir mal vor Augen sein, dass ich alles aß, alles tankte. Ich war sofort wortbesoffen. Ich liebte das Theater und war nie im Theater. Ich liebte den Auftritt und war scheu. Mit diesen Widersprüchen bin ich rausgegangen und spielte elendig Gitarre. Ich bin schon ein komischer Kerl damals gewesen. Und die Jahre an der Schauspielschule mit allem, was ich dort lernte, wir lernten alles Wichtige fürs Leben, also Reiten, Fechten, Shakespeare, mehr brauchst du nicht. Das haben wir gefressen. Es waren nur 10 Leute von 1000, diese Namen. Und dann kriegst du auch noch 420 Mark BAföG.
Aber es scheint ja schon, dass Bildung im weitesten Sinne damals viel bedeutet hat, wenn Sie von den französischen Philosophen sprechen und so. Da war es doch schon auch so, dass man, kann man sagen, andere verachtet hatte, die nicht so viel Bildung hatten oder nicht die gleiche Bildung?
Nee, überhaupt nicht. Im Gegenteil. Aber ich wusste, dass das Gesellschaftsspiel dahin geht. Im Grunde sehnte ich mich immer mit dem festen Job beim Amt. Ja. Mein Vater war ja, als er noch lebte, beim Finanzamt. Das war ein blöder Job und er konnte nicht Künstler werden. Und Mutter war eine Arbeiterfrau, die dann das Geld verdiente. Und ich als Ödipus habe heute, würde ich sagen, mit 10 Jahren war ich 50. Und mein ganzes Leben habe ich rückwärts gestaltet, damit ich der werde, der ich heute bin. Oh Gott, das habe ich noch nie gesagt. Aber das ist schon so. Und diese Lieder, diese verkleisterten Lieder, ich habe sehr spät entdeckt, dass ich alles mitbringe. Haben Sie gesagt Verachtung?
Ich weiß nicht, ich stelle mir das so vor manchmal in den 68ern, dass man sagt, wenn du das nicht mal gelesen hast, was willst du dann überhaupt hier?
Ja, in den Marx-Kreisen, ja. Also ich weiß, Hannes Wader, mein geliebter Freund, der las auf dem Klo immer das Manifest und wir haben immer nur gestritten und wir stritten über Castro und ich kannte den gar nicht. Ich dachte, der hat ein Umzugsunternehmen. Das ist natürlich alles Quatsch. Bildung, ja, unbedingt, aber du kannst gebildet werden durch wen auch immer. Das ist wie mit einem Segen.
Woher konnten alle so gut Französisch damals zum Beispiel? Oder warum waren die Franzosen damals so gern gelesen, gern gehört?
Berlin war ja ummauert, ein gemütliches Elend. Und alle gingen in die DKP und KPDML und Atzen. Sodass die Franzosen brachten von der Revolution her den Gedanken, Friede den Hütten, Tod den Palästen, also durch die Alliierten. Du gingst zu den Amis und machtest Bob Dylan oder Paul Simon, die Erzähler, oder du gingst zu den Franzosen. Und dann, aber ich habe doch kein Wort verstanden. Und das war ja meine Chance. Ich kann dich lieben, ohne dich zu verstehen.
Dass alle immer alles verstanden hätten.
Und das dachte ich auch immer. Aber ich war eben arroganter noch und das fand ich total gut.
Jetzt hören wir einen Franzosen, Eric Satie, fast ein Chanson ohne Worte. Und vielleicht können wir probieren, dass Sie hören, was dieses Stück für eine Geschichte erzählt. Und Sie uns die Geschichte nachher erzählen, die Sie hören. Alexandre Tarot, Gnossien, Nummer 1 von Eric Satie auf NR Kultur in der Sendung Klassik à la carte. Klaus Hoffmann ist heute unser Gast. Was war es für eine Geschichte, die Ihnen das Stück erzählt hat?
Also ganz direkt würde ich sagen, es ist wie eine Reise. Es beginnt mit so einem Vorhaben, mit einer Erfüllung vielleicht auch. dann schließt sich der Kreis und dann fängst du wieder von vorne an. Sowas habe ich gesehen.
Ja, auch es wird einem eigentlich immer der einfache Sachverhalt nochmal auf andere, auch einfache Weise erzählt, finde ich. Es ist eigentlich relativ schnell zu durchschauen, aber so als würde die Musik sagen, ich erkläre es dir jetzt nochmal, auch nochmal einfach.
Ja, aber es ist auch wie so ein Kreis, der immerfort in deinem Leben passiert. Also wir haben hier, sprachen ja jetzt auch von Vergangenem, von Aufbruch, und das ist so ähnlich. Nun hat er auch so ein Liedschema fast darin, als würdest du einen Refrain erreichen, und dann fängst du wieder mit der Strophe an. Und wenn du es so als Lebensweg nimmst, das könnte jetzt so immer sofort so weitergehen. Ja. Und deswegen ist es so, Brecht würde sagen, ja, mach nur einen Plan, sei nur ein großes Licht. Ja. Mach nur einen zweiten, gehen tun sie beide nicht. Und im Französischen lag wahrscheinlich immer für mich der, erstmal natürlich auch ein Gefühlsarbeiter. Also das Gefühle überhaupt, da war ja in Berlin die Knef nur, die Hilde Knef für mich maßgeblich in der Musik. Sonst gab es Peter Alexander oder eben die ganzen End-50er. Aber Gefühlsarbeit durfte nicht. Und so war ich auch in den ersten Jahren verpönt. Als die Maske dann so ein bisschen fiel, das, was ich vorhin sagte, Arroganten oder vielleicht auch echten Rebellen, da war ich natürlich sehr angreifbar, weil ich mit 24 erstens schon mit diesen neuen Leiden des jungen W, mit diesem Film und Theaterarbeit. Und da war ich sehr schon rausgetreten in so ein, so macht man das.
Also Gefühl ist die schlechte Variante von Gefühl ist Pathos?
Naja, also ich habe Pathos immer geliebt, weil ich gar nicht genug kriegen konnte. Also als ich Brel das erste Mal hörte, die durften das ja, aber ein Deutscher darf erkennen. Ja. Pathos, also ich habe über Jahre dann versucht, das zu zähmen, bloß um den Kritikern, die mich da verhauten. Aber ich sang auch grauenhaft in den ersten Jahren mit einer gepressten Stimme. Sich damit zu versöhnen, ist sowieso sehr schwierig. Aber ich hatte dann berühmte Kollegen, wo ich das ähnlich empfand und tat und so. Nick Cave darf das nun heute und so. Also da habe ich mir dann immer so Menschen oder Aznavour, die Franzosen durften ausladend sein. Ja. Schon mit den Schlüssen auch.
Klaus Hoffmann singt Jacques Brel, Ne me quitte pas. Gerade erschienen eine große CD- und DVD-Box auf 3 CDs, Live-Konzert und eine DVD mit dem Live-Konzert. Glaube, Liebe, Hoffmann, aufgenommen im Friedrichstadtpalast in Berlin. Klaus Hoffmann, wie geht's Ihnen? Also mir als Radiomann ist es nicht schwer gefallen, zuerst die CD zu hören. Sehen Sie sich lieber oder hören Sie sich lieber nur?
Ich würde sie eher mal hören, weil du musst gleich drauf sein beim Gucken. Also ich kann mir das überhaupt nicht angucken, weil ich wie so ein Handwerker daran arbeite. Und ich bin heute schon wieder anders. Beim Hören hast du ein paar Spielmöglichkeiten, dir noch vorzustellen, wie er da arbeitet. Deswegen würde ich sagen, du musst gut drauf sein, wenn du so eine DVD siehst. Und zumindest musst du das schon mal mögen. Das ist schon sehr eigenartig. Hier kommt ein Mann in so einem Anzug raus, wie in Sanremo und ganz eigenartige Musik, Retro und so.
Aber die Menschen, die dort sind, und man hört es ja auch auf dem Friedrichstadtpalast, dass die Menschen klatschen, wenn sie ein Stück erkennen. Manchmal ist es nach 2 Tönen, manchmal ist es auch erst nach 4 Takten. Was bedeutet aus Ihrer Sicht dieser Applaus genau? Heißt er, wir haben das Stück erkannt, wir freuen uns, dass es gesungen wird, oder es ist uns ein wichtiges Stück? Wie interpretieren Sie diesen Applaus, der nach ein paar Tönen kommt oder nach ein paar
Zeilen? Das ist alles, was Sie sagen auch. Eine Zeit lang habe ich das gar nicht an mich rangelassen und dann habe ich so, als ich 40 war, angefangen zynisch zu werden, um da überhaupt mit umzugehen. Also ich machte meine eigenen Texte kaputt und sowas. Was geht da bei mir vor? Ich glaube, mit dieser Wucht, mit der, ich war ja polarisierend, entweder magst du den Typen oder du magst ihn nicht und jetzt habe ich vielleicht so einen Altersbonus, der macht es immer noch. Also, aber die Leute geben dir ein Geschenk, also natürlich ist es alles. Und sie sehen sehr viel mehr, als du vermeinst. Die sehen sehr viel mehr. Und Hauptsache, du machst das möglichst echt. Das ist auch so eine strapazierte Vokabel. Ja? In der Klassik würde, also wenn ich heute Klassik überhaupt höre, dann höre ich schon mit den Ohren eines Bühnenarbeiters, wie gehst du daran? Wie bei einer Schauspielarbeit auch.
Ich habe mal als kleines Beispiel mal 3-mal Applaus hintereinander gemacht. Einer davon ist ein Applaus aus einem Konzert von Ihnen. Und 2 Appläuse sind von anderen Künstlern. Ich bin gespannt, ob Sie Ihren Applaus erkennen.
Das ist eindeutig die 2, ne?
Ja?
Ja. Also, der zu
es,
uns gehört.
Es stimmt, ja. Ja. Es stimmt. Aber ja. Woran haben Sie es genau erkannt?
Am Raum, glaube ich, auch. Aber nee, an der Art, wie Sie mich anspringen, dann die Leute, die ich ja gar nicht so kenne, also das müsste, kommen mir ja die Tränen, ja. Also wenn ich's, da kannst du ja gar nicht nur einen Schlag an Distanz mit umgehen. Das ist sehr schwer.
Das ist faszinierend, dass Sie es sofort wussten. Also schon als geklatscht wurde, haben Sie schon...
Ja, weil die haben so diese... Ich weiß auch nicht, wie man damit umgeht. Am besten man lässt das irgendwann.
Ich könnte Ihnen noch sagen, wer die anderen beiden waren. Das erste war Applaus für Hannes Wader.
Ach, guck mal an, das ist aber auch ganz serious so, ja.
Und das dritte das letzte war Applaus für Howard Carpendale.
Ach, das klingt ja wie ein Blätterwald. Nun, Howard ist ja eine... Dürfen wir so sprechen?
Ja, naja,
Howard kriegt ja Geschenke, nicht? Also ich bin mit dem Sänger auch... Jetzt, Sie machen mir wirklich durch die Sendung Mut. Wie wirst du älter denn überhaupt damit? Weil das ist ja schon ein Ding, dass man überhaupt rausgeht und singt. Ja.
Wie viel Schauspielerei ist bei Ihnen dabei?
Erst war es ganz viel und dann kriegt das eigene Gesetze. Du kannst nicht... Ich improvisiere zwar viel, aber es ist alles... sehr gut vorbereitet. Entweder arbeite ich mit der Band, also wir kennen uns seit 15, 20 Jahren, mit Havo Bleich am Klavier, immerfort mit dem Duo, weil es erzieht dich zur Schauspielarbeit, also Bühnenarbeit, lass es mit dem Schauspiel, weil Schauspiel hat immer noch den Taste von, da ist...
Dass es nicht echt ist.
Ja. Ja, und dabei liegt unter dem Schauspieler, wie Gregory Peck mir das beibrachte, in aller Ferne, du darfst nichts als nur echt sein. Ich will Gregory Peck haben. Ich will nicht Gregory Peck mit einem Ring in der Nase, der mir sagt, er spielt jetzt Ben Hur oder so. Ja. Ich will Gregory.
Was man immer als authentisch bezeichnet?
Ja, ist in Deutschland sehr schwierig. Also ich sag das mal, das setzt sich doch voraus, dass Katharina Valente authentisch war. Aber sie war eine Riesenlüge auch. Sie war die Figur, die sie sich vorstellte, die auch bei den Leuten ankommt. Und das kann manchmal ein zu großes Lachen sein und pipapo. Und ich glaube, ein Leben lang arbeitest du, was für ein Job, ja, daran, im Grunde diese Ehe zu manifestieren, auch im Alter zu sagen, ihr habt immer noch was von mir. Und das ist sehr neurotisch. Mhm. An sich ist es sehr neurotisch, weil als Junge gehst du schon raus, sagst du, ich mach hoppla, könnt ihr mich sehen. Wenn es geht, liebt mich. Fassbinder ging raus, wollte ich noch ein Lied schreiben. Ich will ja nur, dass ihr mich liebt, ja. Na, das weiß ja jedes Kind. Aber daraus jetzt einen Beruf zu machen und da die Gesetze zu finden, sind sehr schwierig, vieldeutig. Und wir haben den Satie gehört. Mir hat ein Psychologe damals bei der Schauspielschule immer gesagt, du kommst aus dem 19. Jahrhundert. Die tragen große Mäntel, da schweigt man auch mehr. Beckett ist, glaube ich, da auch noch mit zuzuzählen. Und die haben mich brennend interessiert, weil die sehr viel mit meinem Vater zu tun hatten. Und Vater legte, der war ein toller Geiger. Ich habe sofort seine Geige verkauft, als er starb. Blöd, wie ich war, aber ich wollte sofort Kohle machen, weil ich dachte, wir kommen nicht klar. Und er hatte Noten da stehen, die all das beinhalten, was ich vielleicht sogar, jetzt drehe ich die Verachtung um, in der Klassik, weil ich dachte, ich bin zu doof, abgelehnt habe. Im Grunde ist es die Fundgrube für alles. Mhm. Als ich anfing, ging in die Stadtbibliothek, ich plädiere für Stadtbibliotheken, wo du umsonst irgendwie was kriegst.
Ich habe übrigens eine Klaus-Hoffmann-CD ausgeliehen, als ich 11 war oder so, bei uns in der Stadtbibliothek. Ja,
ja, das war toll.
Meine erste Begegnung mit
Ich weiß nicht, ob es toll war, aber...
Doch, es war sehr schön.
Aber da habe ich mir einen Bach geholt, Prelude 1, und dann entstand ein sehr verkleisterter Text, der aber sehr viel mit mir und meinem Leben, habe ich später entdeckt, zu tun hatte. Und dadurch entstanden die ersten Lieder, ganz introvert und... Bach war da drin, geklaut, wie Sting. Einfach so, na, nur nicht so genial.
Hören wir nachher auch noch Bach. Zunächst hören wir ein Stück von Léo Ferré, Avec le temps. Was muss man wissen über Léo Ferré? Er war ein Anarchist, habe ich gelesen. Was soll das genau heißen, ein Anarchist?
Genau, er trug noch Jeans mit 65. Léo war, ich habe ihn noch kennengelernt. Mhm. Avec le temps ist das vielleicht tragendste, doch mit der Zeit liebt man nicht mehr, sagt er zum Schluss. Mit der Zeit brauchst nicht zu grübeln, es wird gut. Es ist so tief traurig, dass es in Deutschland, das wäre sofort, würdest du dafür Platzverweis kriegen.
Aber den Schnulzen-Oscar.
Na, Schnulze, wunderbar. Darüber, ja, glaube ich, könnten wir eine Sendung machen.
Kitsch und Schnulze?
Ja, Kitsch. Wunderbare Sendung. Kitsch und Schnulze. Ja. Mhm. Wo fangen wir an? In, ja, Sanremo? Bei der Pizzeria nebenan? Was hörst du, wenn es dir gemütlich geht und wir über alle Maßen über die Romane hinwegwachsen? Also es ist so schwieriges Gelände. Aber Leo, was machte er als Anarchist? Er war ganz liebevoller, pluraler Mann, der immer sagte, ich muss nicht verreisen, ich habe ja hier alles, meine Bücher. Und war nicht begütert, also hatte keine Kohle. Er war an sich der arme Poet. Als Musiker war er unschlagbar. Großes, großes Pathos.
Wir hören eine Sängerin aus Kanada, die heißt Stacey Kent. Bin mal gespannt, wie Ihnen die Version gefällt von Avec le Temps. Avec le Temps, ein Stück von Leo Ferré, hier gesungen von Stacey Kent auf NDR Kultur. Chansonnier Klaus Hoffmann ist bei uns. Hat zugegeben, man könnte sagen, es war ein bisschen ein Kitsch, auch mit den hohen Streichern, mit den, ja, Hörnern, die so ein bisschen wie James Bond klingen.
Fast ja, so. Da bin ich, es macht mich an. Sie unterstellt sich dem, was sie da singt. Mhm. Aber es ist ein Männerlied, das muss ich auch sagen. Und mich hat das eben unglaublich angemacht, weil es hat so eine Buchstäblichkeit, das Lied, immer noch. Es geht ja da so nur so daher. Deswegen ist doch völlig wurscht, ob die da hinten zwiebeln und, ja, dann kommen noch die Hörner rein. Ist doch wurscht. Habe ich eben sofort gedacht, wenn wir das machen, Avec le Temps, lass bloß die Hörner weg. Das habe ich mal eine Zeit lang gemacht, da wollte ich angeben, dass wir mit dem Orchester umgehen können. Mhm. Bis ich mit François Robert, dem Arrangeur von Brel, der mich korrigierte. Aber alle machen mir diese Fehler. Ist doch völlig wurscht. Das Lied ist toll. Und sie ist das, macht das ganz toll. Weil sie es überhaupt nicht, meine Frau würde sagen, nicht interpretiert. Was ich bis heute nicht verstehe. Weil alles ist Interpretation. Aber ich habe einen Text dazu. Wir werden uns wiedersehen und dann werde ich ein anderes Lied parallel gemacht haben, hoffe ich. Das hat mich wirklich wieder gepackt. Harald Juntke, mit dem ich befreundet war, hat immer gesagt zu mir, so habe ich 2, 3 Lieder, so Schmonzetten geschrieben, sagte, spürst du noch was? Überhaupt? Spürst du noch was, wenn du spielst? Sag ich, na klar, Harald, sonst könnte ich nicht das tun. Mhm. Und jetzt habe ich gemerkt, dass ich wieder was gespürt habe. Das kannst du rührselig nennen oder sonst was, Betroffenheit. Aber das ist toll, weil dann spürt es auch ein anderer auf andere Form, mhm, und so. Dann haben wir schon mal was, eine Brücke.
Würden Sie es lassen, wenn Sie nichts mehr spüren?
Ja, ich glaube.
Also
ja.
Ich meine, Sie könnten doch
und
noch
auftreten. Ich glaube, ich gebe mir Mühe, das zu erreichen, diesen Zustand.
Es wäre dann Klaus Hoffmann spielt Klaus Hoffmann. Würde, ja, sich auch verkaufen im Zweifel. Und, ja, ich glaube, die wenigsten würden es merken.
Nee. Das ist das Blöde, dass du dann in der Form, wie ich es mache, jetzt schon älter und sicherlich auch ein bisschen kunstgewerblicher, kann damit umgehen und so, das meinte ich jetzt nicht missachtend, die ticken das schon, die wissen sowieso viel mehr als wir. Und das ist ein Irrsinn zu glauben, du wirst nicht ertappt. Die Leute, die gucken zwar ein bisschen komisch dann oder sagen nichts. Nochmal zu Howard Carpendale. Das ist ja vornehmlich Frauen, die dann auch Geschenke mitbringen. Das habe ich auch so, damit ich damit durch den Arm komme. Und habe ich dann gesagt, so als 19-Jähriger schmissen die uns Sachen auf die Bühne, auch Dinge, die wir gar nicht gebrauchen konnten und so weiter. Die sollten damit Geld werfen und sie sollten das jetzt mal fortsetzen. Aber da bringen sie Blumen und Howard nimmt das als Figur aber an und geht dann damit um. Und dieses Ritual zu stören wäre sehr schlecht, weil ob dir das gefällt oder ein Stuhl fällt um. Was haben wir eigentlich dagegen?
Einige Stellen, an denen man hört, dass sie sichtlich bewegt sind, dann sind sie auch bewegt.
Ja, dann musst du aufpassen, damit er da nicht diese Tränen für die anderen austrägt. Aber wenn er das, also ich sage jetzt schon in der dritten Person, ja, wenn er das dann so will, sind wir dann fertig, wenn ich da so nun allen Abstand gewonnen habe und es dir so gut mache? Bowie hat gesagt, einmal am Tag ein Fehler, unbedingt. Ja, ertrag das mal. Ertrag dich mal peinlich. Ich habe mir diese DVD noch nicht so gut angeguckt. Ein also Schnitt, ja.
Fällt es Ihnen schwerer, sich zu sehen oder sich zu hören?
Nee, mich zu ertragen, wenn ich Kacke baue. Und so gesehen war Leo Ferré bestimmt ein Anarchist. Es war ihm piepegal. Dieses Ding auf Deutsch zu ertragen, dieses Chanson Avec le temps. Und ich habe manchmal im Studio gesessen, kamen irgendwelche Frauen rein, die haben da mitgearbeitet und sagten sie dann, wie wäre es jetzt mit Selbstmord? Also ich meine, André Heller hat daraus eine große Pose gemacht. Dadurch war es zu ertragen.
Aber Pose ist Pose nicht auch schon was Unechtes?
Ja, ja. Der Gefangenenchor von Nabucco aber auch.
Naja, aber...
Wo ist denn die Operette? Wo fängt die eigentlich an? Eitles Theater und so. Aber ich habe kein Problem. Aber diesen narzisstischen Moment, den musst... Die Frage ist, wie du damit umgehst. Und eben jetzt nochmal mit diesem Lied von Leo, habe ich einen kleinen Text hier gerade geschrieben. So fing es an, so wird es bleiben, über alle Jahre. Und dann wird es ein bisschen schmierig jetzt hier. Aber über alle Zärtlichkeiten, alle Streitereien, so wird es bleiben. So muss es bleiben. So war es, für immer und immer. Das ist natürlich Humbug.
Aber es ist schon ein neuer Song entstanden jetzt offensichtlich.
Unbedingt, wir machen Millionen.
Igor Levit, Goldberg-Variationen von Johann Sebastian Bach. Klaus Hoffmann ist heute bei uns zu Gast, Schauspieler, Chansonnier, Sänger. Glaube, Liebe, Hoffmann heißt die neue Dreifach-CD, live im Friedrichstadtpalast in Berlin aufgenommen. Glaube, Liebe, Hoffmann.
Ja, ich habe damit rumgespielt. Ich fand es erst blasphemisch, weil ich da so als Evangele dann dachte, aber es ist okay, es verbindet man... Mit mir, jetzt könnte ich sehr witzig sein, könnte sagen, man nannte mich immer die singende Wärmflasche und so, und das passt da rein. Aber es ist in Ordnung. Es ist in Ordnung.
Ja, es ist ja auch.
Horvath habe ich sehr gemocht, der hat geschrieben, Glaube, Liebe, Hoffnung. Und es war immer sehr widersprüchlich, was da mit diesem Begriff passierte.
Hat sowas wie Glaube Ihnen geholfen, als Sie Ihren Vater verloren haben? Da waren Sie 10? Aber was für eine Art von Glaube war das?
Ganz naiv, sagt man hier blöderweise. Also ganz echt.
Also so auf der Wolke und...
Nee, ja, sogar zeitlich. Ich dachte, der kommt noch mal wieder. Ich dachte, er kommt wieder. Und habe ihn auch auf die Wolken gesetzt. Ist an sich bis heute, an sich der Motor, die Schwierigkeit, die Existenzbedrohung, die Angst, als Künstler zu verhungern, was immer ein Künstler ist, damit umzugehen, wie wirst du älter? Darfst du älter werden damit? Kannst du das überhaupt... Und da rutscht der Vater dann rein, der Fehlende. Es war immer Antrieb genug, diesen eigenartigen Beruf zu machen.
Also es heißt auch, in gewisser Weise eine Person zu ersetzen, die einem fehlt durch sich selbst?
Ich glaube ja. Den Co-Piloten einzulösen, das finde ich entsetzlich. Ich dachte, es gibt dafür Gesetzmäßigkeiten, Politiker, Heinis, die sagen, du musst da lang gehen. Und dann schließt sich an und schreibst irgend so eine Schmonzette und wirst...
Was für Sie ein schwieriges Alter, als Sie so alt wurden wie Ihr Vater, als er gestorben ist?
Habe ich später erst entdeckt, dass ich ihn überlebt habe. Nee, es war an sich, als ich ihn überwunden hatte, aber nie psychisch. Er fehlt mir nach wie vor, aber meiner Mutter auch. Sie ist vor 3 Jahren gestorben. Ich profitiere ja ganz viel aus diesen Widersprüchen, aus den Kanten, aus diesem Charlottenburg, aus der Straße, aus dem Nicht-Vorhandensein, aus dem Vorhandensein, aus diesen Talenten. Die Naivität wiederzufinden, das Lied zu schreiben, wenn das bewegt, ist sicherlich so, dass du dann in den Kreisen immerfort nicht nur um dich kreist, aber auch um die Themen. Und du änderst es sicherlich nicht, indem du dir eine andere Klamotte anziehst. Man wird nachher sehen, was uns der Sänger da nun wieder zu erzählen hat. Aber es wird angereichert sein mit allem, was du, jetzt büchse ich ein bisschen aus, schon mal gesagt hast. Ist auch nicht weiter schlimm. Was machst du morgen? Und heute habe ich, würde ich sagen, Avec le temps gehört, zack, du, jetzt schreibe ich dieses Lied. Ja? Also das wäre jetzt sehr optimistisch. Dann muss ich sagen, der Typ ist älter geworden, hab zu viel Gewicht im Moment. Dann gehe ich da raus und erzähle denselben Käse wie immer. Ne? Und in diesem Widerspruch befinde ich mich. Was machst du morgen? Ich mache dann mein Ding da. Ne?
Wiederholung des Images?
Oder ach, Image baut sich ja selbst. Ja. Aber das ist, na klar, ist nicht. Aber ein Glück, wirst du älter. Also die Konfektionsgrößen werden anders sein. Die Haare musst du dir überlegen, ob du die noch weiter so gestaltest. Ich mache das mal so, damit wir nicht blöde Post kriegen. Und dann fragst du dich, warum? Ich frage Sie jetzt mal in 20 Jahren, wenn ich dann erlebe, was ist denn aus Ihnen geworden?
Ja. Oder immer noch das Gleiche, sitzt immer noch da.
Ja, oder auch
stellt
nicht.
Stellt Fragen und
kriegt Antworten. Kriegt Antworten auf eine Frage, die er nie gestellt hat.
Wir hören noch ein Stück, das Sie mit Reinhard May auf der neuen CD zusammen singen.
Ladies and Gentlemen, Reinhard May.
Der Mut zu sagen, es ist nicht gespielt, sondern mir versagt da wirklich auch ein bisschen die Stimme und ich lasse es auch zu.
Oder du sagst, es ist alles gespielt, mir versagt da die Stimme und ich lasse einfach alles zu.
Ja?
Na klar. Die gehen ja nicht blind raus, diese Sänger. Aber das tue ich nur, um es zu ertragen. Deswegen sage ich das so.
Klaus Hoffmann, vielen Dank, dass Sie da waren.
Vielen Dank.
Das war die Sendung Klassik à la carte. Heute zu Gast der Schauspieler und Sänger Klaus Hoffmann. Demnächst können Sie ihn live bei uns im Norden erleben. Am 15. Dezember in Flensburg, am 16. Dezember in Stade und am 17. Dezember in Braunschweig. Ich bin Philipp Schmid. Eine gute Zeit.
Aus rechtlichen Gründen konnten wir Ihnen nur das Gespräch von Klassik à la carte zur Verfügung stellen, nicht die Musik.
NDR Kultur. Hören und genießen.